Ich bin immer wieder begeistert darüber, wie der Heilige Geist das fertig bringt, dass er einen Gottesdienst so gestaltet, dass es tatsächlich wie aus einem Guss ist. Das begann mit dem Wort, was sich Christian gezogen hat zu seinem Geburtstag. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Es ging dann weiter mit den Dingen, die ihr uns mitgeteilt habt. Auf der einen Seite vielleicht schöne Dinge, auf der anderen Seite auch Dinge, die uns nicht so viel Freude gemacht haben, aber im Ganzen, im Kontext stand genau dieses Wort dort dahinter: Jesus sorgt für uns und wir wollen ihm die Ehre geben und wir geben ihm die Ehre. Wir wollen es nicht nur, sondern wir geben ihm die Ehre über all das, was er uns gegeben hat. Wir geben ihm auch dann die Ehre, wenn das Auto zu Schrott gegangen ist. Und wenn nach menschlichem Ermessen das Jahr dann überhaupt nicht so angefangen hat, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Wir geben ihm die Ehre, wenn Menschen von uns gegangen sind, weil wir wissen, dass Jesus es ist, der das Leben erweckt, der das Leben in Existenz ruft, der dein Leben und der mein Leben geschaffen hat und der auch den Zeitpunkt kennt, wo er uns nach Hause holen darf. Uns, die wir ihm gehören, uns, die wir unser Leben ihm, dem Herrn, anvertraut haben, hier auf Erden und zu Lebzeiten. Und es ging dann weiter im Lobpreis mit den Liedern, wo es auch genau darum ging, dass Jesus derjenige ist, der uns versorgt. Und das ist das, was wir im Abendmahl feiern. Wir feiern es, dass Jesus als der auferstandene Herr mitten unter uns ist. Wir feiern niemanden, der im Grab geblieben ist. Wir feiern keinen Märtyrer, sondern wir feiern den Herrn aller Herren, derjenige, der das Leben ist. Er ist der Einzige, der von sich selber sagen kann, ich bin das Leben. Und wenn du Hunger nach Leben hast, wenn du dieses Jahr begonnen hast mit der Frage, wie soll ich zurechtkommen? Was soll ich noch alles tun, damit ich sorgenfrei leben kann? Dann kann ich dir nur sagen, beginne dieses Jahr damit, dass du ganz bewusst und ausdrücklich sagst, Jesus, du hast gesagt, du bist das Leben. Und du hast gesagt, dass du dich um mich kümmerst. Und ich nehme dich jetzt beim Wort. Fange nicht an mit irgendwelchen guten Vorsätzen für dieses Jahr, sondern ergreif das Wort Gottes und nimm Jesus beim Wort und sage, ich tue es. Weil er derjenige ist, der uns nicht irgendwelche leeren Versprechungen macht, sondern der uns versprochen hat, mein Wort kommt niemals leer zurück. Wir haben uns vor zwei Monaten haben wir uns über eine Reihe von geistlichen Gesetzen Gedanken gemacht. Und ich habe ein geistliches Gesetz herausgesucht. Ich habe gesagt, es gibt mindestens drei geistliche Gesetze. Es ist einmal das Gesetz von Saat und Ernte. Es ist das Gesetz des kreativen Redens und es ist das Gesetz der Übereinstimmung. Und wir haben vor zwei Monaten uns begonnen, Gedanken zu machen über das Gesetz von Saat und Ernte. Und ich möchte diejenigen, die nicht dabei sein konnten, ein klein wenig mit hineinnehmen in das, was wir besprochen haben. Nur einen ganz kurzen Rückblick. Es geht um Saat und Ernte. Jeder von uns weiß, wenn ich keinen Samen in die Erde setze, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich etwas ernte. Und wir haben das am Beispiel von Abraham gesehen. Wir haben gesagt, das Erste, was wichtig ist bei diesem Thema Saat und Ernte, sei ein treuer Verwalter. Und wir haben gesagt, Abraham ist derjenige, dem versprochen worden ist von Gott, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Abraham ist kein Segen gewesen aus sich heraus, sondern weil Gott zu ihm gesagt hat, ich will dich segnen. Und wer die Geschichte von Abraham nachliest, der weiß, dass er überaus viel gesegnet worden ist. Und er weiß, dass er auch in Zeiten, wo er durchaus der Versuchung hätte widerstehen können, sich selbst zu Reichtum, sich selber Reichtümer zu verschaffen, er gesagt hat, nein, das tue ich nicht. Als sein Neffe Lot in Sodom verfolgt worden ist und viele andere auch und gefangen genommen worden ist, da ist er nach Sodom gegangen mit seiner Mannschaft, mit seinem Heer. Das war inzwischen ein großes Heer geworden und hat ihn befreit und nicht nur ihn, sondern viele andere auch. Und der König von Sodom, der wollte ihn beschenken. Und Abraham hat gesagt, ich nehme dein Geschenk nicht an. Denn es soll niemand sagen, dass der König von Sodom Abraham reich gemacht hat. Und er ging wieder dort zurück, wo er vorher war und Gott beschenkte ihn mit noch viel mehr Reichtümern, als er vorher schon gehabt hat. Er segnete ihn über alle Maßen. Wir haben das Gleiche gesehen an David. David, der seinem Sohn Salomo viele Reichtümer hinterlassen hat. Nicht deswegen, damit Salomo es für sich in Anspruch nehmen konnte, sondern weil Gott David gesagt hatte, nicht du wirst mir einen Tempel bauen, so wie du es dir eigentlich gewünscht hast, sondern dein Sohn Salomo wird mir einen Tempel bauen. Und David hat unendlich große Reichtümer hinterlassen und extra angesammelt für diesen Tempel, damit das Beste von Besten für Gott sichtbar wird. Wir haben dann als zweiten Punkt gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wir haben gesagt, es geht um die Herzenshaltung. Der reiche Jüngling ist da einer von den Dingen gewesen, die wir uns angeguckt haben. Wenn du fragst, Jesus fragst, Jesus, was soll ich tun? Jesus, was soll ich tun, damit ich mir keine Sorgen mehr zu machen brauche? Jesus, was soll ich tun, damit ich keine schlaflosen Nächte mehr habe? Dann sagt Jesus zu dir, es geht um deine Herzenshaltung. Geht es um dich oder geht es um mich? Vertraust du dir und deinem Können oder vertraust du mir? Wir haben gesagt, wir haben, damit wir es nicht für uns behalten, sondern wir haben, damit wir geben können. Wir haben gesagt, Gott ist es, der uns die Möglichkeit überhaupt gibt, zur Arbeit gehen zu können. Gott ist es, der uns den Arbeitsplatz geschenkt hat. Und dann ist nicht der Arbeitsplatz dein Arbeitgeber, nicht der Chef oder die Chefin XY ist dein Arbeitgeber. Nicht das Gehalt, was du von deinem Chef oder von deiner Chefin bekommst, ist das, was dich versorgt, sondern Gott ist derjenige, der dich versorgt. In 2. Korinther 9, Vers 8 könnt ihr das nachlesen. Da geht es darum, dass Gott uns mit allem guten Gaben versorgt hat, damit wir es eben halt nicht für uns behalten, sondern damit wir es weitergeben können. Denn nur im Weitergeben wird sich das, was Gott uns gegeben hat, auch vermehren. Gott segnet das Geben. Wir haben das an dem Beispiel von Elia und der armen Witwe gesehen. wo Gott der Witwe schon gesagt hatte, ich werde dir den Propheten Elia senden und du sollst ihn ernähren. Und diese arme Witwe, die hatte nur noch das, was sie für sich und ihren Sohn hatte. Und dann hat sie gesagt, und wenn wir das dann aufgegessen haben, dann werden wir sterben. Und Elia kommt zu ihr und sagt, gib mir das zu essen, was du noch hast. Und diese arme Witwe tut es. Und Gott tut das Wunder in diesem Geben, dass diese Witwe über Wochen und über Monate so viel hat an Nahrung, wie es überhaupt möglich ist. Der Krug wird niemals leer. So lange, bis sie eben halt wieder selber dafür sorgen kann, dass sie zu Brot kommt. Das Ganze geschieht durchs Geben. Das Ganze geschah auch durchs Geben bei der Speisung der 10.000. In dem Moment, wo Jesus das Brot und die Fische weitergegeben hat, in dem Moment, wo er ein Dankgebet sprach und Gott seinem Vater gedankt hat für das, was er ihm gegeben hat, und in dem Moment, wo er weitergegeben hat, und es dann wieder weitergegeben worden ist. In diesem Moment wurde das Wunder freigesetzt, dass alle satt werden konnten. Und das noch übergeblieben ist. Und die Sorge, die verhindert das den Segen. Die Sorge um das Geld verhindert es, dass wir im Segen leben können. Dass wir auch im Reichtum leben können. Es gibt keinen Vogel, auch nicht jetzt bei Minusgraden draußen in der Luft oder irgendwo auf der Wiese oder sonst irgendwo was, der morgens aufwacht und sagt, auweia, wo hole ich mir heute was zu fressen her? Es steht nirgendwo in der Zeitung, Tausende von Vögeln sind an Hungersnot gestorben. Und es wird auch niemals in der Zeitung stehen. Denn Jesus hat gesagt, ich sorge für die Vögel unter dem Himmel. Und wie viel mehr bist du doch für mich wert, wo du doch nach meinem Ebenbild geschaffen worden bist. Saat und Ernte. Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Viele Menschen glauben, als Christ darf man keinen Wohlstand haben. Als Christ muss man, wie das Sprichwort schon sagt, arm sein wie eine Kirchenmaus. Ein Pastor oder eine Pastorin darf niemals ein tolles Auto fahren. Dem Pastor oder der Pastorin muss man es ansehen, dass er von dem lebt, was Gott ihm gibt. Es gibt viele Christen, die sagen, ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Wohlstand ist aber nicht selbstsüchtig. Und Jesus ist derjenige gewesen, der selber reich gewesen ist, als er hier auf Erden war. Nicht nur reich an Vollmacht, sondern auch wirklich reich an materiellen Dingen. Wir haben die Chance, Vergängliches zu etwas Unvergänglichem zu machen. Das Geld, was du in deinen Händen hältst, was vergänglich ist, was niemals dazu gedacht ist, damit es angebetet wird, was niemals dein Leben rettet und was auch nicht dein und mein Leben ausmacht, kann zu etwas Unvergänglichem werden. Indem wir es nämlich dazu nutzen, um uns Schätze im Himmel zu sammeln. Und das tun wir, indem wir es weitergeben. Das tun wir, indem wir Menschen unterstützen, die eben halt nicht so viel Geld haben. Das tun wir, indem wir Missionswerke unterstützen, die Menschen wiederum Jesus Christus lieb machen. und ihn verkündigen. Ihn, der das Leben gibt und ihn, der uns das Geld gegeben hat. Das tun wir, indem wir weitergeben. Dann wird es möglich, nein, da wird es nicht möglich, sondern dann ist es sicher, dass aus dem unvergänglichen Geld, aus dem vergänglichen Geld etwas Unvergängliches wird. Wohlstand ist dafür da, damit du und damit ich in das Reich Gottes investieren können. Wahrer Wohlstand definiert sich darüber, wie viel wir weitergeben und nicht durch das, was wir für uns behalten. Ich sagte jetzt schon, Jesus war auf der Erde reich. Sein Gewand wurde gelost. Nicht deswegen, weil man es für eine Trophäe gehalten hat, sondern weil dieses Gewand, als er am Kreuz hing und was er anhatte, weil es von oben bis unten in eins durchgewebt worden ist. Und solch ein Gewand hatte nur ein ganz, ganz reicher Mann an. Kein normaler Otto-Normalverbraucher. Das war eines der Merkmale, woher wir sagen können, dass Jesus wirklich reich gewesen ist. Und Jesus würde niemals einen Schatzmeister beauftragen, der den Geldbeutel, so wie es in der Bibel steht, verwaltet, wenn da nur so ein paar kleine Groschen drin wären, um die man sich eigentlich keine Gedanken zu machen braucht und die man auch ganz schnell wieder zählen konnte. Jesus hatte aber einen Schatzmeister, nämlich den Judas. Heute geht es darum, wie tue ich das? Wie tue ich das, damit das Vergängliche zu etwas Unvergänglichem wird? Es geht um den Zehnten. Das aber bedenke, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Ein jeder, wie es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Die meisten, die über dieses Thema sprechen, über das Thema Zehnten sprechen, die führen einen Bibelvers an. Und zwar ist das dieser Bibelvers von Malachi 3, Vers 8 bis 11. Und dieser Bibelvers, der wird dann den Zuhörern um die Ohren gehauen, so als moralische Keule, wo dann jeder sich duckt und sagt, auweia. Auweia. Jetzt kann es durchaus sein, dass ich ertappt bin, wenn nicht vom Pastor, aber dann zumindest von Gott. Soll ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, wessen haben wir dich beraubt? Der Zehnten und die Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr belegt worden. Denn mich habt ihr betrogen, ihr das ganze Volk. Bringt aber den Zehnten ganz in das Kornhaus, auf das Speisen in meinem Hause sei, und prüfet mich doch dadurch, spricht der Herr Herrscharen, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun und Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verderbe und euch der Weinstock auf dem Felde nicht fehlschlage, spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Wort aus Malachi 3, Vers 8 bis 11, ist nicht dazu da, damit wir den moralischen Zeigefinger erheben und sagen, du lebst unter dem Fluch, wenn du den Zehnten nicht an Gott weitergibst. Aber es steht doch da in der Bibel. Wie kannst du das dann behaupten? Es steht auch in der Bibel, in Galater 3, Vers 11 bis 14, wir sind vom Fluch des Gesetzes befreit. Warum also hat Gott das gesagt dem Volk Israel? Gott hat angeordnet damals, dass in das Kornhaus oder auch in die Vorratskammer, dass dort Geld hineingegeben werden soll. Warum? Nicht nur Geld, sondern auch Nahrungsmittel im Übrigen. Warum? Weil von diesen Nahrungsmitteln oder von dem Geld die Priester und die Leviten leben konnten. Es war dazu gedacht, damit die Pastoren der damaligen Zeit überhaupt leben konnten. Gott hat also dafür gesorgt. Er hat sein Wort für ernst genommen, dass er für die Menschen sorgen will. Und deswegen hat er das angeordnet. Das Problem war nur, dass die Menschen zu aller Zeit, so wie heute auch, es überhaupt nicht möglich machen können, dass sie tatsächlich das umsetzen können, was im Gesetz steht. Und deswegen feiern wir ja auch Abendmahl. Deswegen ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen. Deswegen haben wir Weihnachten gefeiert. Deswegen feiern wir Karfreitag und feiern wir Ostern. Weil wir Menschen es nicht möglich machen können, weil wir nicht dazu in der Lage sind, auch nur ein einziges Gesetz, was Gott uns gegeben hat, tatsächlich so zu erfüllen, dass wir nicht unter dem Fluch stehen. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen und begreifen. Du stehst nicht unter dem Fluch, weil du den Zehnten vielleicht nicht gegeben hast bisher. Du und ich, wir stehen unter dem Fluch, wenn Jesus Christus nicht gekommen wäre, weil wir Sünder sind. Aber weil Jesus Christus gekommen ist und weil Jesus Christus ohne Sünde war und ist, und weil er der Einzige gewesen ist, der diesen Fluch auf sich nehmen konnte, für dich und für mich, deswegen stehst du und stehe ich hier in diesem Gottesdienst und dürfen diesen auferstandenen Jesus feiern. Deswegen sind wir nicht mehr unter diesem Fluch. Jesus hat uns von dem Fluch der Sünde befreit. Du brauchst nicht mehr zu sagen und du darfst auch nicht mehr sagen, ich bin ein Sünder. Du bist auch kein erlöster Sünder. Du bist frei. Du bist frei, ein für alle Mal frei. Das ist das Geschenk von Weihnachten, von Karfreitag und von Ostern, dass du frei bist. Frei von der Sünde. Das ist so ein Grund, um zu jubeln. Es ist so ein Grund, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Ich beginne diesen Tag und ich beginne dieses Jahr nicht mit der Sorge darum, wie ich mich wohl morgen ernähren soll. Ich beginne diesen Tag und dieses Jahr auch nicht damit, dass ich mich frage, wo nehme ich denn das Geld für ein neues Auto her? Sondern ich beginne dieses Jahr und diesen Tag mit der Anbetung dir gegenüber, dass du mich erlöst hast. Etwas Größeres, ihr Lieben, kann es nicht geben auf dieser Erde. Und wenn Jesus uns so etwas Großes geschenkt hat, glaubt ihr denn nicht, dass er dann auch zu seinem Wort steht und sagt, dass er uns versorgen wird? Dass wir nicht, wie diejenigen, die Jesus nicht kennen, uns dann tatsächlich Tag für Tag Gedanken darüber machen müssen, wie es denn wohl weitergeht? Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, ein vollgedrücktes, ein gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn mit eben dem Maß, mit welchem ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. Das steht in Lukas 6, Vers 38. Gott hat gesagt, ihr sollt mir nicht 50% geben. Gott hat gesagt, ihr sollt mir auch nicht 80% geben. Sondern Gott hat gesagt, bitte gebt mir 10% von den Erstlingsgaben, von dem, was ich euch gegeben habe. Glaubt ihr denn tatsächlich, Gott ist auf dieses Geld angewiesen? Glaubt ihr tatsächlich, Gott hat ein Problem damit, wenn er dieses Geld nicht hat? Glaubt ihr tatsächlich, dass Gott derjenige, der dir 100% gegeben hat, sagt, ich brauche aber unbedingt, damit ich selber leben kann, 10%? Ganz ehrlich, ich habe das jahrelang meines Lebens geglaubt. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ich habe jahrelang den Zehnten gegeben, weil ich diesen moralischen Zeigefinger über mir gespürt habe. Und ich habe jahrelang kein frohes und fröhliches Herz dabei gehabt. Sondern immer, wenn der erste des Monats war, schon am 28. des vorletzten Monats, wenn so noch so viel Monat übrig war und so wenig Geld da war, dann habe ich mich gefragt, wo soll ich denn das hernehmen? Aber ich muss es ja schließlich tun, denn es steht ja schließlich in der Bibel. Und ich will ja schließlich gesegnet werden. Und das, was ich euch zu sagen habe, das sage ich nicht deswegen, weil plötzlich der Kronleuchter über mir aufgegangen ist, sondern das sage ich, weil ich nicht aufgehört habe, Jesus zu sagen, du, ich will da endlich rauskommen. Es kann nicht sein, dass du uns beauftragt hast, dir etwas von dem zu geben, was du uns gegeben hast, und es ist nur ein Zwang. Es kann nicht sein. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Jesus, ich möchte gerne fröhlich sein, aber wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn das machen, dass ich fröhlich bin, wenn die Sorge so groß ist? Dieses Buch kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Treu mit Finanzen umgehen von Andrew Womack. Dieses Buch ist für mich ein Schatz geworden. Ein Schatz nicht deswegen, weil es die Bibel ersetzt, sondern weil dieser Mann es möglich gemacht hat, indem er mir die Bibel und das, was dort über das Geld steht, so lieb gemacht hat und mir so viel geschenkt hat, dass Jesus durch dieses Buch und durch diesen Mann mein Gebet erhört hat. Seitdem ich weiß, dass ich der Verwalter bin und nichts anderes, seitdem ich weiß, dass Gott mich beauftragt hat, dass ich das, was er mir gegeben hat, verwalten darf und ich deswegen gerne abgeben darf, weil ich es eben halt einfach nur verwalte. Deswegen muss ich mir keine Gedanken machen. Vor ein paar Wochen hatte ich einen Unfall mit dem Auto. Bin rückwärts gegen ein anderes Auto gefahren, habe ich hier erzählt. Das Geschenk war, dass ich nur 300 Euro bezahlen musste, weil der Geschädigte gesagt hat, ich habe überhaupt keine Zeit, um in die Werkstatt zu fahren. Das war das Geschenk. Zu früheren Zeiten hätte ich gesagt, 300 Euro und das kurz vor Weihnachten, wie soll ich denn das hinkriegen? Und unser Sohn André, ich habe es euch erzählt, hat zu mir gesagt, Papa, du hast mir gesagt, du bist nur der Verwalter. Also die 300 Euro gehören Gott, auch wenn du sie jetzt dem Mann gibst. Kurz nach Weihnachten fährt meine Frau rückwärts auf den Hof und denkt, ich bin noch nicht zu Hause. Fährt und fährt und fährt und es kracht. Mit dem niegelnagelneuen Auto von ihr in unseren Golf reingefahren. Das Ergebnis, was der Schaden beträgt, weiß ich noch nicht. Im ersten Augenblick habe ich gesagt, ich habe meine Frau ausgeschimpft, warum sie nicht geguckt hat. Dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, du hast vor ein paar Tagen auch nicht geguckt. Ist es ein Unterschied, ob es ein niegelnagelneues Auto ist oder ob es 13 Jahre alt ist? Es macht keinen Unterschied. Ist es ein Unterschied, ob es 300 Euro Schaden sind oder ob es 1000 Euro Schaden ist? Es macht keinen Unterschied. Das Geld gehört mir. Vertraust du mir denn? Dann habe ich mich ans Telefon gesetzt, habe unsere Versicherungsvertreter angerufen und habe zu dem gesagt, ja, ich vermute mal, weil das Auto läuft ja auch auf meinen Namen und ich kann ja schlecht in mein eigenes Auto reingefahren sein und dann noch verlangen, dass die Versicherung bezahlt, habe ich wohl schlechte Karten. Und dann sagt er, du bist gut versichert. Wir sind die einzige Versicherung, die das macht. Alle anderen machen es nicht. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber die Versicherung wird diesen Schaden übernehmen. Und ich traue Jesus auch zu, dass der Schaden dann so gering ist, dass wir es auch selber bezahlen können, ohne die Versicherung. Wie dem auch sei, das alles geschah und geschieht, obwohl wir seit ein paar Monaten mehr geben, als wir jemals in unserem ganzen Leben gegeben haben. Und zwar mit Freude. Wir geben mit Freude und wir fragen jeden Monat neu, Jesus, wo sollen wir das hingeben, was du uns anvertraut hast? Ja, aber Jesus, hast du nicht gesagt, du wirst den Fresser schelten, wenn wir das tun? Wo ist es denn nun? Warum haben wir denn zwei Unfälle? Wir haben am Jahresende im Betrieb haben wir diese sogenannten Zielvorgaben. Und jeder Mitarbeiter muss dann zum Chef reingehen und da werden dann Zielvorgaben miteinander besprochen. Und einige von uns bekommen nicht das normale Gehalt, sondern bekommen eben halt einen Zuschlag. Und ich bin dem Chef reingegangen und er hat mit mir gesprochen und hat dann gesagt, Herr Bettermann, ich stehe jetzt auch nicht hier, weil ich das will, sondern weil die oberste Geschäftsleitung das so angeordnet hat. Also wir sind eben halt nicht nur ein einzelner Betrieb, sondern wir gehören einer Gruppe an. Und die oberste Geschäftsleitung hat angeordnet, dass ich ab diesem Jahr, ab dem 1.1. 100 Euro weniger bekomme. 100 Euro weniger von den Zulagen bekomme. Drei Dinge. Warum? Weil ich eben halt in diesem Jahr mehr als die anderen 5 Jahre krank gewesen bin. Deswegen. Drei Dinge, wo ich hätte sagen können und wo wir hätten sagen können, so, wir lassen das jetzt. Was haben wir denn davon, dass wir mehr geben, als wir vorher gegeben haben? Wir lassen das jetzt. Gott, wir haben dir vertraut und du hast dein Wort nicht gehalten. Jetzt halte ich mein Wort auch nicht. Jetzt mache ich das wieder so, wie ich es vorher gemacht habe. Ich behalte alles für mich. Glaubt ihr denn, Gott wäre darüber zornig geworden, wenn ich so gehandelt hätte? Glaubt ihr denn, Gott wäre darüber, hätte gesagt, jetzt stehst du unter dem Fluch? Das sagt Gott nicht. Ich stehe nicht hier, um euch zu sagen, ihr braucht den Zehnten nicht zu geben. Ich stehe hier, weil ich es euch sagen möchte, was es für eine Freiheit ist. Was es für eine Freiheit ist, Gott das zu geben, nicht was ihm zusteht, sondern was er gerne haben möchte, damit wir nach außen hin zeigen, dass er es ist, der uns versorgt. Und wenn du das tust, dann gib es freiwillig und dann gib es gerne. Und überprüfe deine Herzenshaltung. Gib nicht den Zehnten, damit du reich wirst. Der Reichtum kommt von ganz alleine. Aber wenn deine Herzenshaltung ist, ich gebe den Zehnten, damit ich reich werde, dann lass es sein. Dann gib den Zehnten nicht. Doch du musst wissen, wenn du den Zehnten nicht gibst, dann isst du deinen eigenen Samen auf, den Gott dir anvertraut hat. Dann hast du nichts mehr, was du in die Erde säen kannst, damit es eben halt Frucht bringt. Du darfst das machen. Aber ganz ehrlich, welcher Bauer würde das tun? Welcher Bauer würde seinen gesamten Samen aufessen und sagen, boah, jetzt habe ich einen super vollen Magen, jetzt geht es mir richtig gut. Ich esse und ich trinke, denn morgen bin ich tot. Welcher Bauer würde das tun? Keiner tut das. Jetzt geht es nicht mehr weiter? Okay. Du kannst dir den Segen Gottes nicht erkaufen. Du kannst Gott auch nicht ruhig stellen. So nach dem Motto, ich gebe den Zehnten, damit er schön ruhig ist. Sozusagen als Schutzgeldleistung oder so, ne? Wie bei der Mafia oder so. Das geht nicht. Du kannst dir den Zehnten nicht erkaufen. Das, was du und was ich tue, wenn wir den Zehnten geben, wir ehren Gott. Wir ehren Gott, weil er uns das gegeben hat, was wir haben. Es ist die Frage, wohin sollen wir denn den Zehnten geben? Gott sagt in Malachi, gib den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und ich habe euch vorhin gesagt, das Kornhaus war dafür da, damit eben halt die Priester und die Leviten leben konnten. Und viele der Verkündiger sagen, der Zehnte gehört in die eigene Gemeinde. Das ist so, das bleibt so und das wird auch immer so sein. Ich sage aus dieser Stelle heraus, der Zehnte gehört dahin, woher du deine Nahrung beziehst. Und wenn du in dieser Gemeinde bist und sagst, ich beziehe meine Nahrung nicht hier aus dieser Gemeinde, sondern ich hole meine Nahrung aus anderen Quellen, dann ist es A, wichtig, dass wir darüber reden, warum du deine Nahrung nicht hier aus dieser Gemeinde beziehst, und B, ist es wichtig, dass du zunächst erstmal die Quellen unterstützt, die dir Nahrung geben. Ich weiß, auf was für ein Glatteis ich mich hier bewege. Aber was für dich gilt und was für mich gilt, das gilt auch für die Gemeinde insgesamt. Diese Gemeinde hier in Clausthal-Zellerfeld lebt nicht davon, dass sie 60 Mitglieder hat und die treu und brav ihren Mitgliedsbeitrag geben. Davon lebt diese Gemeinde nicht. Und wer das behauptet, der sagt nicht das, was Gott sagt. Denn Gott sagt, ich baue meine Gemeinde und nicht der Mitgliedsbeitrag. Und deswegen ist es auch keine Sünde und deswegen musst du dich auch nicht schlecht fühlen, wenn du deinen Zehnten zumindest zunächst vielleicht nicht voll und ganz in diese Gemeinde gibst. Aber ganz ehrlich, ich habe den Traum, dass wir zu einer Gemeinde werden, die genau dieses Anliegen hat, nicht reich zu werden durch Mitgliedsbeiträge, sondern reich zu werden aus dem Segen Gottes. Ich habe den Traum, dass diese Gemeinde groß wird und stark wird, nicht nur an Mitgliedszahlen, sondern groß und stark wird an Menschen, die sagen, ich habe den Reichtum, den ich habe von Gott und ich gebe ihn weiter, damit Menschen, die draußen sind, Jesus Christus erfahren und Jesus Christus erleben und diese Freiheit, die ich habe, ebenfalls bekommen. Diesen Traum habe ich. Ich habe den Traum, dass wir 100 Mitglieder werden, damit wir eine Pastorin haben, die zu 100% angestellt werden kann. Auch wenn unsere Pastorin am Anfang gesagt hat, sie braucht nur 60%. Sie braucht nur 60% im Augenblick, weil ihre privaten Gegebenheiten im Augenblick mehr als 60% überhaupt nicht zulassen. Aber wollen wir denn eine Pastorin, die zu 100% angestellt ist? Ich will es. Ich will sehen, wie diese Gemeinde hier wächst. Nicht damit unsere Pastorin noch mehr Arbeit hat. Die kann sich überhaupt nicht um 60 Mitglieder kümmern. Das geht überhaupt nicht. Deswegen fangen wir an mit Bereichsleitern. Deswegen fangen wir an mit den Personen, die dann eben halt verantwortlich sind und die sich wiederum für ihre Leute, die mitmachen in den Bereichen, mit einsetzen. Ich träume davon, dass hier tatsächlich ein Anbau steht, eine große Glaubenshalle steht. Ich träume daran, dass wir in Goslar eine zweite Gemeinde aufmachen können. Ich träume davon, dass Menschen hier im Harz durch diese Gemeinde in Clausthal-Zellerfeld es erleben, dass eben halt nicht die Gemeinde Clausthal-Zellerfeld durch Menschen reich geworden sind, sondern dadurch, dass sie eben halt eine gebende Gemeinde sind. Eine Gemeinde, die mit Freuden gibt. Eine Gemeinde, wo die Nahrung für jedes Mitglied aus dieser Gemeinde kommt. Was bedeutet das? Es bedeutet, in dieser Gemeinde darf und soll das volle Evangelium gepredigt werden. Dazu gehört es auch, dass solche spannenden Themen wie heute und wie vor 2 Monaten gepredigt werden dürfen. Das bedeutet, dass du erfährst, es ist nicht gleichgültig, wie du dein Leben lebst. Das bedeutet, es ist nicht gleichgültig, was du denkst und was du tust. Und was du sagst. Das bedeutet, dass alles mit Saat und Ernte zusammenhängt. Das volle Evangelium bedeutet, wir erleben hier Vergebung, nicht nur von Jesus Christus, die haben wir, sondern wir erleben Vergebung untereinander. Das volle Evangelium bedeutet, wir erleben Errettung, wir erleben Heilung, Wiederherstellung an Geist, Seele und am Körper. Da, wo du deine geistliche Nahrung herbekommst, da darfst du hingeben und sollst du hingeben. Ansonsten, so steht es hier in diesem Buch so ganz treffend, ist es so, als wenn du in einem Restaurant isst und dann aufstehst, über die Straße gehst und in dem anderen Restaurant bezahlst. Also hab kein schlechtes Gewissen, wenn du deinen Zehnten nicht hierher gibst. Aber lass uns darüber reden, warum du es nicht tust. Und wenn du es tust, dann ist das toll. Und dann lass uns miteinander zu den Menschen werden, die sagen, ich gebe nicht meinen Zehnten, weil ich Mitglied bin, sondern ich gebe meinen Zehnten, weil ich in dieser Gemeinde die Nahrung und das Brot bekomme und das bekomme, was ich brauche. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern was darüber hinausreicht, nämlich für mein Leben, für meinen Alltag. Gib von deinen von den Erstlingsfrüchten, nicht von dem, was noch überbleibt. Nicht von dem, wo du dann deine ganzen Rechnungen bezahlt hast und das, was dann noch gerade überbleibt, davon dann eben halt den Zehnten. Gott hat dir alles gegeben und du darfst ihm den Zehnten davon geben. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Kelten von Most überlaufen. Auch wenn es in den Sprüchen steht, es sind nicht nur Sprüche, sondern es ist die Wahrheit. Es ist das Wort Gottes. Wir vertrauen Gott. Wie groß ist dein Vertrauen zu Gott als deinem Versorger? Das Geben des Zehntens und des zusätzlichen Opfers macht Gott zu deiner Quelle. Der Zehnte ist das, was Gott angeordnet hat. Wenn du aber sagst, ich gebe mehr als den Zehnten, weil ich nämlich möchte, dass darüber hinaus auch noch andere davon profitieren, beziehungsweise andere wiederum das Wort Gottes weitergeben können. Investiere auf guten Boden, investiere in fruchtbaren Boden. Investiere nicht in irgendwelche Stellen, wo du gar nicht weißt, wo das Geld hingeht. Sondern investiere in diese Stellen hinein, in diese Organisationen hinein, wo du weißt, das volle Evangelium wird verkündigt. Ich habe schon bei einigen, wo wir früher hingegeben haben, aufgehört zu geben, weil ich mich daraufhin erkundigt habe. Und weil ich gefragt habe, was macht ihr denn mit dem Geld, was ich euch anvertraue und was ich anvertraut bekommen habe. Nur da, wo der Same auf fruchtbaren Boden fällt, und fruchtbarer Boden bedeutet, es kann vermehrt werden. Und vermehrt werden kann es nur da, wo das volle Evangelium von Heilung, von Wiederherstellung, von Errettung gepredigt wird. Nur da empfehle ich dir, das Geld hinzugeben, was Gott dir anvertraut hat. Denn du willst ja, dass es sich vermehrt, oder? Du willst ja, dass es sich vermehrt, damit eben halt noch mehr Menschen davon profitieren können. Geben bedeutet Samen säen für die Zukunft. Und geben ist ein Glaubensschritt. Und ich bitte dich, fange heute damit an. Wenn du erleben willst, dass Gott dich frei macht von dem Zwang und von dem Druck und von den schlaflosen Nächten, dann bitte ich dich darum, fange heute damit an und sage, ich treffe heute die Entscheidung, dass ich dir, Jesus, glaube. Und ich gebe das weiter, was du mir anvertraut hast. Und ich erwarte von dir, dass du es vermehrst. Nicht, damit ich in Reichtümern ersticke, sondern damit ich Reichtümer habe, um noch mehr weiterzugeben. Damit Menschen dich erleben. Wenn du wenig siehst, kommst du auch wenig zurück. Es kommt wirklich auf unsere Motive an. Das, was du siehst, das wirst du ernten. Das bezieht sich nicht nur auf das Geld, sondern es bezieht sich auch auf das, was wir sagen. Das wird dann eines der nächsten Themen sein. Tue einen Glaubensschritt und vertraue Gott deine Finanzen an. Fange an zu geben mit Freude, um ihm Ehre zu machen. Um in sein Reich zu investieren. Und er wird dich mit Reichtum segnen. Und du wirst sagen, nicht Menschen haben mich reich gemacht, sondern Gottes Segen hat mich reich gemacht. Warum? Damit ich weitergeben kann. Damit ich damit sein Reich größer machen kann. Denn immer da, wo das Evangelium gepredigt wird, braucht man Geld. Das ist so. Ich möchte euch ein Gebet vorlesen, und wenn du dieses Gebet dann mitsprechen möchtest, dann lade ich dich dazu ein. Erstmal lese ich es euch nur vor. Das kann ich jetzt von hier aus nicht lesen, deswegen lese ich es hier. Ich breche jeden Fluch über meine Finanzen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mein Versorger bist. Ich mache mir keine Sorgen darüber, was ich essen oder anziehen soll. Ich trachte zuerst nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit. Vater, du hast Jesus um meinetwillen zu einem Fluch gemacht, damit ich den Segen Abrahams empfangen kann, den du in allem gesegnet hast. Jesus, du wurdest arm, damit ich in den Genuss der Fülle deiner Versorgung kommen kann. Aufgrund dieser Tatsache breche ich hier und jetzt jeden Fluch, der jemals über mir ausgesprochen wurde. Insbesondere breche ich hiermit im Namen Jesu jeden Fluch über meine Finanzen. Ich empfange nun den Segen Abrahams, den du mit Anerkennung, Gesundheit, Fruchtbarkeit, Wohlstand, Sieg und Gottes Gunst gesegnet hast. In Jesu Namen. Amen. Ich bitte euch nun aufzustehen, und wer dieses Gebet mitsprechen möchte, der kann das gerne tun. Ich spreche es euch laut vor, und ihr dürft es dann laut mitbeten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mein Versorger bist. Ich mache mir keine Sorgen darüber, was ich essen oder anziehen soll. Ich trachte zuerst nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit. Vater, du hast Jesus um meinetwillen zu einem Fluch gemacht, damit ich den Segen Abrahams empfangen kann, den du in allem gesegnet hast. Jesus, du wurdest arm, damit ich in den Genuss der Fülle deiner Versorgung kommen kann. Aufgrund dieser Tatsachen breche ich hier und jetzt jeden Fluch, der jemals über mir ausgesprochen worden ist. Insbesondere breche ich hiermit in Jesu Namen jeden Fluch über meine Finanzen. Ich empfange nun den Segen Abrahams, den du mit Anerkennung, Gesundheit, Fruchtbarkeit, Wohlstand, Sieg und Gottes Gunst gesegnet hast. In Jesu Namen, Amen. Ich segne euch mit dieser Entscheidung, die ihr getroffen habt. Und ich freue mich auf eine Zeit, wo wir als Gemeinde die Erfahrung machen werden, dass wir gesegnet sind mit all dem, was Gott uns versprochen hat. Mit Gunst, mit Segen, mit Reichtum, mit Heilung, mit Wiederherstellung. Denn der Glaube daran, dass Gott uns versorgt, der Glaube daran, dass Gott uns mit Finanzen versorgt, das ist die unterste Stufe des Glaubens. wenn du um Heilung bittest, um Heilung für deinen Körper, wenn du um Heilung für den Körper von anderen Menschen bittest, dann ist das die nächste Stufe des Glaubens. Mit anderen Worten, du kannst nicht um Heilung bitten, wenn du Jesus nicht glaubst, dass er der Versorger deiner Finanzen ist. Jesus sagt in Lukas 16, Vers 10, derjenige, der im Geringsten treu ist, den wird er über viel setzen. Diese Stelle ist eine der vielen Stellen, die mit Geld zu tun haben. Nicht mit irgendwelchen Geistesgaben oder sonst irgendwie etwas. Da geht es um Geld. Deswegen lade ich euch ein, lasst uns zu einer Gemeinde von jetzt an werden, die weiß, wir leben nicht, weil wir Mitglieder haben, sondern wir leben aus dem Segen und aus dem Reichtum unseres Gottes, der diese Gemeinde gegründet hat und der sie vergrößern und vermehren wird, damit er groß gemacht wird. Amen.